Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Wuse in Frankfurt.
Wie gehen Arbeitgeber mit politischen Spannungen in Betrieben um? Diese können arbeitsrechtliche Auswirkungen nach sich ziehen und mitunter zur Beendigung von Arbeitsverhältnissen führen. Professor Dr. Arndt Dehringer betrachtet auf dem Kongress Arbeitsrecht 2025 Druck- und Verdachtskündigungen als Folgen politischer Spannungen im Betrieb. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter kongress-arbeitsrecht.de. Mehr Infos in der Folgenbeschreibung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Wir wollen sprechen heute über den Beschäftigtendaten, über das Beschäftigtendatengesetz. Und genau dieser Stolperer, der wird mir vermutlich noch ein wenig öfter passieren. Es ist nicht das Beschäftigtendatenschutz, sondern das Beschäftigtendatengesetz, das ja eigentlich jetzt kommen sollte. Mit der gescheiterten Ampelkoalition sind auch zahlreiche Gesetzesvorhaben am Ende. Ein Entwurf aber, der gute Chancen hatte, zu einem Gesetz zu werden, war der Referentenentwurf Beschäftigtendatengesetz aus dem BMAS. Dieser wurde im Oktober 2024 öffentlich und in der Folge zahlreich diskutiert. Warum das Gesetz notwendig ist und wie es weitergeht, das wollen wir heute einmal besprechen. Lieber Dr. Lellay, warum ist das BMAS und das BMI hier überhaupt aktiv geworden?
Die sind aus meiner Sicht aktiv geworden, weil sie wussten, dass es hier kurz vor Torschluss ist. Und Sie hatten ja, Herr Krabbel, die Frage richtig gestellt, ist das Beschäftigtendatengesetz gescheitert? Meine kurze und knappe Antwort darauf ist ja, das ist gescheitert. Meiner Meinung nach ist nicht unbedingt gescheitert das Vorhaben, ein Beschäftigtendatengesetz oder auch ein Beschäftigtendatenschutzgesetz umzusetzen. Nur wenn man sich einfach mal in die Vergangenheit begibt, dann ist mir noch in Erinnerung, dass zu einer Zeit, als unser jetziger Bundeskanzler noch unter einer Bundeskanzlerin Arbeitsminister war, die Gesetzesentwürfe schon diskutiert wurden, auch damals natürlich im BMAS. Und ich denke, das ist auch der Hintergrund, warum man hier versuchte, nochmal auf die Tube zu drücken. Mein Eindruck übrigens genauso wie der Ihre. Wäre die Koalition nicht auseinandergebrochen, hätte das gute Chancen gehabt. Wobei man ja auch, und darauf kommen wir ja gleich noch, dieser jetzt am Ende doch gescheiterte Entwurf schon auf ziemliche Kritik gestoßen ist.
Ja, welche Anforderungen stellt denn der EuGH konkret an eine Neuregelung? Das war ja auch so ein bisschen der Ausgangspunkt. Welchem Fall lag denn diese Entscheidung zugrunde?
Der Fall ist aus meiner Sicht wirklich denkwürdig. Der EuGH hat ja im März letzten Jahres eine der Zentralnormen des deutschen Beschäftigtendatenschutzes, nämlich den Paragraph 26 BDSG für europarechtswidrig erklärt, nicht direkt den Paragraphen 26 BDSG, aber eine ähnliche oder fast wortgleiche Norm aus dem hessischen Landesrecht. Und das ist aber auch, und man hat ja da manchmal das Gefühl, das mehrt sich, fast ohne Auswirkungen geblieben. Also man las dann auch immer in Fachveröffentlichungen, ja, der Paragraph 26 BDSG, der ist ja europarechtswidrig, aber es passierte überhaupt nichts. Erinnert einen fast ein bisschen so an dieser BAG-Rechtsprechung zur Arbeitszeiterfassung. Da kommt auch so ein Urteil und alle schreien auf und dann passiert erstmal überhaupt nichts. Und ich denke, das war sicherlich auch einer der Gründe, warum jetzt diese Initiative nochmal kam. Und tatsächlich wäre ja nach den Plänen der Paragraph 26 BDSG folgerichtig aufgehoben worden, wenn das Beschäftigtendatengesetz in Kraft getreten wäre.
Genau, und deshalb finde ich es so wahnsinnig spannend, über diesen Entwurf zu sprechen, denn in irgendeiner Form wird das Ganze ja doch irgendwie später kommen. Wird denn dieser Entwurf, der zumindest jetzt vorliegt, diesen Vorgaben gerecht?
Ich denke, der wird den Vorgaben gerecht. Man weiß ja nie, ich will jetzt nicht hier blöd klingen, aber man weiß ja nie, wie die Gerichte entscheiden, vor allen Dingen, wie der EuGH entscheidet. Aber doch, das wäre ja auch, man muss ganz offen sagen, handwerklich unsauber. Und so ist unsere Bürokratie, unsere Ministerialbürokratie ja nicht. Da sind ja Expertinnen und Experten am Werk. Die haben ja das auch aufs Korn genommen. Und deswegen denke ich, diesen Vorgaben, da ging es ja vor allen Dingen an den Maßstab des Artikel 88 DSGVO, denen meiner Meinung nach wäre der Entwurf gerecht geworden. Teilweise wurde auch da Kritik geübt, unausgewogene Regelungen und so weiter und so weiter. Aber wenn man sich mal auf diesen Punkt fokussiert, denke ich, hier hatte man schon ganz gute Chancen, das Ziel zu erreichen.
Dann werfen wir mal einen Blick auf den kompletten Entwurf. Wie ist dieser Gesetzesentwurf insgesamt aufgebaut?
Das ist ein klassischer Aufbau, allgemeine Vorschriften. Dann gibt es besondere Regelungen für sensible Daten, Gesundheitsdaten. Dann gibt es Anforderungen an Einwilligung, Dokumentation. Und dann gibt es auch Regelungen zu automatisierter Entscheidung und Profiling. Dem wird auch viel Raum eingeräumt, auch dem Profiling. Und das ist aus meiner Sicht sicherlich erstmal solide gesetzgeberische Arbeit. Es gibt dann einige Dinge, die noch zu kritisieren sind. Aus meiner Sicht möchte ich gerne eins schon mal hier aufgreifen, nämlich, dass ja versucht wird, in dem Entwurf die Rechtsprechung des BAG zu den Verwertungsverboten wieder umzudrehen. Da können wir ja gleich auch noch mal was zu sagen, aber das ist sicherlich schon mal ein Kritikpunkt. Und was sicherlich auch ein wichtiger Punkt ist, und das ist ein positiver Punkt, dass man solche Dinge wie künstliche Intelligenz, KI auch aufgreift und dazu auch Regelungen treffen wollte.
Ja, und jetzt natürlich die spannende Frage, welchen Anwendungsbereich hätte ein Beschäftigtendatengesetz oder andersrum gefragt, vielleicht wäre es nicht betroffen. Gibt es das überhaupt?
Ja, das ist die große Frage, gerade die Sie zu Recht stellen und ich mir auch stelle. Ich habe es mir so herausgearbeitet, indem ich das einfach mal nebeneinander gelegt habe, dass jetzt die Praktikanten zum Beispiel dabei sind. Es ist ein umfangreicher Ansatz und das ist ja auch die Erklärung nachvollziehbar, warum man das Beschäftigtendatengesetz genannt hat. Es sollte ein umfangreicher Ansatz sein, also ein breiter Ansatz. Und deswegen ist es sicherlich hier auch so richtig in Anführungszeichen zurückgespiegelt. Und da gibt es diese, ich meine, man kann ja nicht sagen, dass bisher das Datenschutzrecht nicht einen umfangreichen Anwendungsbereich gehabt hat, aber hier hätte man dann sozusagen noch etwas mehr verbreitert, um da wirklich alles zu erfassen, was man da im Kopf hatte.
Ja, und weil es umfangreiche Regelungen gibt, fragt man sich natürlich, in welchem Verhältnis stünde das Gesetz, wenn es denn käme, zur DSGVO und dem BDSG, was ja umfangreich bereits regelt.
Richtig, es regelt sehr, sehr umfangreich. Es ist eben so, dass man hier in eine Lücke reinstößt, die aber da ist, weil sie da sein soll. Denn der Artikel 88 DSGVO, der Artikel 88 DSGVO regelt ja hier die Lücke, die man nutzen kann. Und das hat er ja bisher auch getan in Deutschland, nämlich der Paragraph 26 BDSG ist ja das bisherige Arbeitnehmerdatenschutzrecht in Deutschland, also auf der nationalen Ebene. Und das hätte man jetzt hier in Form eines Gesetzes sehr weit ausgedehnt. Und dementsprechend wäre ja auch, hatten es kurz schon angesprochen, der Paragraph 26 BDSG ja aufgehoben worden. Das BDSG, das würde noch weiter bestehen, denn das BDSG regelt ja Allgemeindatenschutz, ein großer, wichtiger Anwendungsbereich des BDSG neben dem Arbeitnehmerdatenschutz zurzeit, ist ja der Verbraucherdatenschutz, da würde sich also überhaupt nichts ändern. Es würde nur sozusagen ausgegliedert und daneben gestellt noch einmal der Beschäftigtendatenschutz. Oder das Beschäftigtendatenrecht, könnte man ja vielleicht sogar sagen.
Als umstritten gelten ja vor allem die Regelungen zur Einwilligung. Wie stehen Sie zu dieser Diskussion?
Ich bin immer ein großer Verfechter davon, dass man mit der Zeit gehen soll. Und ich habe das Gefühl, das ist zumindest, und das ist ja ein gutes Zeichen, in vielen Bereichen unserer Wirtschaft mündige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt, die nicht unter Druck stehen und die nicht in, jetzt überspitze ich das selber mal ein bisschen, sklavenartigen Verhältnissen stehen, wo sie alles das hinnehmen müssen, was die Arbeitgeberin ihnen auftischt. Das ist ja auch so etwas wie Fachkräftemangel, der da eine Rolle spielt. Die traditionelle Sichtweise ist ja die, dass die Arbeitnehmer das alles machen müssen und deswegen ist gar keine Freiwilligkeit bei Einwilligungen im Arbeitsverhältnis geben kann. Das ist mir klar, dass es da ein Problem gibt. Ich glaube nur, das Problem ist bei weitem nicht so gravierend, wie das teilweise dargestellt wird. Der Entwurf beschäftigt sich damit, da gibt es einen Paragraphen 5, der dann sogar einen eigenen Regelungskatalog, einen Regelbeispielkatalog entwirft, wo, und das finde ich so ein bisschen eigenartig, so etwas wie Geburtstagslisten auch auftauchen. Ja, also Geburtstagsliste, da kann man also davon ausgehen, dass die Arbeitgeberin darf davon ausgehen, dass da eingewilligt wird. Naja gut, also wenn das so die datenschutzrechtlichen Probleme sind, mit denen man umgehen muss im Unternehmen, dann hat man ja alles richtig gemacht. Aber das ist, denke ich, so der Stand der Diskussion.
Der Vollständigkeit halber vielleicht, welche Vorschriften sehen Sie denn noch kritisch?
Also ich würde gerne nochmal auf das zurückkommen, was ich gerade ja schon sagte, was ich wirklich sehr, sehr kritisch sehe. Und das muss ich sagen, ist auch in einem gewissen Maße auf Unverständnis bei mir gestoßen, dass man ja versucht, die BAG-Rechtsprechung umzudrehen, rückzuwickeln. Also das ist ja fast schon so ein Rollback, kann man das nennen, zu den Beweisverwertungsverboten. Da hat das BAG ja vor kurzem relativ sehr praxisnah entschieden und gesagt, der Datenschutz, der darf eben nicht Täterschutz oder Tatenschutz sein. Und jetzt hat man den Eindruck, das würde wieder rumgedreht. Nicht, dass ich also aufgrund von jetzt doch bestehenden, oder man stellt sich das vor, man möchte Beweisverwertungsverbote da haben, dann eben doch sich Täter hinter dem Datenschutz verstecken sollen. Das halte ich für schwierig. Und was ich auch für schwierig halte, weil es nämlich wirkliches Konfliktpotenzial bietet, ist, dass man jetzt die Bestellung von Datenschutzbeauftragten, betrieblichen Datenschutzbeauftragten, an die betriebliche Mitbestimmung des Betriebsrates koppeln will. Und das kann ich nur sagen, kann nur zu Knatsch führen, ist auch aus meiner Sicht unsinnig, weil ja auch viele Unternehmen externe Datenschutzbeauftragte beauftragen, also dass da gar keine Schwierigkeit gibt mit Arbeitnehmerinteressen von den Datenschutzbeauftragten intern, dass die da berührt sein könnten. Also das sind so die beiden Punkte. Es gibt noch einige andere, aber es gibt auch diese beiden Punkte, sind mir besonders aufgestoßen sozusagen.
Gibt es denn Regelungen auch im Vorfeld der Beschäftigung, nämlich bei der Anbahnung, dem Bewerberdaten?
Ja, der Bewerberdatenschutz spielt eine Rolle und das ist ja auch gut und richtig so. Warum? Weil da schon erheblich eben Daten gesammelt wird. Das ist ja auch ein Thema, was wir hier im Podcast schon öfters mal angesprochen haben, zum Beispiel diese berühmten Online-Recherchen, also die Recherchen im Netz, die durchgeführt werden im Rahmen von Bewerbungsverfahren oder zur Vorbereitung von Bewerbungsgesprächen. Das machen Bewerberinnen und Bewerber, aber das machen eben auch Personalabteilungen. Und in der Richtung kann es ja schon mal problematisch sein. Und da soll man jetzt eben schon, oder da wollte man gerne auch weitere Leitplanken einziehen, so etwas wie Löschungspflicht am Ende des Bewerbungsverfahrens oder so etwas wie die Einschränkung der Datenanforderungen auf Notwendiges und auch vor allem die Zweckbindung, die es ja auch hier schon immer gibt, datenschutzrechtlich. Aber das waren Schwerpunkte, wo man insbesondere in dieser neuralgischen Phase von Bewerbungsverfahren Flöcke gesetzgeberisch einschlagen wollte.
Welche neuen oder ich würde sagen vielleicht veränderten Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats sind im Einzelnen vorgesehen oder ist da alles gleich geblieben?
Ja, alles gleich ist nicht geblieben. Es ist ja der eine Punkt, den wir gerade schon kurz angesprochen hatten, erweitertes Mitbestimmungsrecht bei der Bestellung und Abrufung von Datenschutzbeauftragten und das kann ich verstehen, wo man nämlich spricht über den Einsatz von neuen Technologien, zum Beispiel künstliche Intelligenz. Das hat aus meiner Sicht stringent und macht Sinn, weil das klassische Betriebsratsaufgaben sind. Ob man das so weit auswalzen muss, wie das da im Gesetzentwurf steht, das ist eine andere Frage. Aber dass da was passieren muss in der einen oder anderen Weise, das denke ich, ist richtig und gut, weil was da bisher im Betriebsverfassungsgesetz drinsteht, das ist ja fast nur Kosmetik. Also da wird man sicherlich auf dem Weg noch mal weiteres auf uns zukommen sehen.
Wo sehen Sie insgesamt Verbesserungspotenzial beim Entwurf?
Ich denke, das Verbesserungspotenzial ist schon da, wenn man sich anschaut, wie umfangreich das Ganze ist. Ich finde, das ist aber insgesamt ein Thema, was moderne Gesetzgebung betrifft. Wenn man sich den Entwurf so durchliest, dann wirkt der nicht gut in der Praxis handhabbar. Das ist eine Frage vielleicht, dass man sehr viele Themen da unterbringen wollte. Und dann ist es auch manchmal aus meiner Sicht zumindest schwierig zu verstehen, wie die Schwerpunktsetzung erfolgt, dass zum Beispiel dieses Profiling da sehr stark in den Vordergrund rückt, als wenn das wirklich ein ganz, ganz nach vorne drängendes Problem in der betrieblichen Praxis wäre. Das mag es hier und da sein und das ist sicherlich auch ein Thema, was man regeln muss, aber ob das in diesem Umfang und in dieser Tiefe geregelt werden muss, das weiß ich nicht. Und da sind sicherlich noch Dinge, wo man sagen könnte, weniger ist mehr.
Ja, das trägt dann wahrscheinlich auch die Handschrift des BMAS, des BMI, wer weiß. Wann kommt ein möglicherweise verändertes Beschäftigtendatengesetz? Also jetzt mal unabhängig vom Inhalt. Wie akut ist der Handlungsbedarf für den deutschen Gesetzgeber? Was können wir da in Zukunft erwarten?
Interessanterweise ist es ja so, dass der Handlungsbedarf einerseits akut wäre aufgrund der EuGH-Rechtsprechung, über die wir ja heute schon gesprochen hatten. Andererseits scheint er überhaupt nicht groß zu sein, denn bis jetzt, also bis zum Oktober diesen Jahres, hat es da ja gar nichts gegeben. Jetzt hat es den Entwurf gegeben, aber man kann ja auf ganz viel zurückgreifen, was schon besteht. Wie gesagt, seitdem Olaf Scholz Arbeitsminister unter Angela Merkel war, beschäftigen wir uns mindestens mit dem Thema an sich noch viel länger. Da gibt es also ganz viele Entwürfe, ganz viel Material, mit dem man arbeiten kann. Dafür finde ich, ist es doch alles etwas lahm, was da so kommt. Deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass ein neuer Anlauf, wenn er denn genommen wird, irgendwo in einer neuen Legislaturperiode kommt. Wir werden ja vielleicht jetzt die Neuwahl erleben, nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, und dann wird sich eine neue Regierung erstmal setzen müssen. Man weiß ja auch gar nicht, in welcher Konstellation. Also meine persönliche Voraussage ist, wir werden erstmal von dem Thema nicht mehr so viel hören. Dann vielleicht so vielleicht mit dem Jahr 2026, könnte ich mir vorstellen, kommt das wieder hoch.
Ja, dann sind wir gespannt, wer dann Arbeitsminister, Arbeitsministerin sein wird. Es ist zumindest nicht ausgeschlossen, dass es immer noch der gleiche bleiben wird, je nachdem, wie man es sieht. Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lerlei, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.
Ihnen fehlt die letzte Ausgabe der AUA. Mit dem Abo kann Ihnen das nicht mehr passieren. Einfach auf die Folgenbeschreibung klicken